Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen auf ihrem Weg aus ungesunden Beziehungsmustern. In diesem Podcast hörst du persönliche Geschichten. Geschichten, die oft viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Und nach jeder Erzählung ordne ich die zentralen Dynamiken ein, damit auch diejenigen, die das nicht selbst erlebt haben, besser verstehen können, wie sie wirken und warum solche Beziehungen so schwer zu verlassen sind. Vielleicht hast du schon gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Das Intro klingt dieses Mal anders und ich spiele keine Ausschnitte aus dem Gespräch ein. Der Grund ist wichtig. Ich möchte die Folge mit einer klaren Triggerwarnung beginnen. In der Geschichte, die du gleich hörst, geht es um massive psychische und körperliche Gewalt, um emotionale Erpressung, um drastische Grenzüberschreitungen bis hin zu Ereignissen, die Menschenleben gekostet haben. Überlege daher bitte gut, wann und wie du diese Folge hörst und achte dabei bitte auf dich selbst. Lena, mein heutiger Gast, und ich haben im Vorgespräch gemeinsam entschieden, auch die besonders belastenden Teile ihrer Geschichte zu erzählen. Denn dieser Podcast soll die ganze Bandbreite toxischer Beziehungen sichtbar machen. Würden wir die schlimmsten Erfahrungen auslassen, würde das verharmlosen, was Lena tatsächlich erlebt hat. Eine Frage, die Außenstehende oft nicht nachvollziehen können, lautet: Was hielt sie trotz der immer bedrohlicher werdenden Gewalt so fest in dieser Beziehung? Für die Betroffenen stecken dahinter komplexe Dynamiken und Mechanismen, auf die ich nun kurz eingehen möchte. Am Anfang war da diese magische Phase, ein Märchen aus Nähe und Aufmerksamkeit und dem Gefühl, endlich gesehen zu werden. Und Lena dachte, es kann doch immer so schön sein. Und diese Hoffnung wurde für sie zu einem mächtigen Gefängnis. Denn es kam der Bruch. Die emotionale Achterbahnfahrt begann. Auf Liebe folgte Abwertung. Auf Versprechen folgte Gewalt. Und nach jedem Ausbruch hoffte Lena, den fürsorglichen Partner von früher zurückzubekommen. Ihr Gehirn reagierte also auf diesen Wechsel aus Zuwendung und Missbrauch wie bei einer Sucht, dass sie immer enger an ihn band. Dazu kam die Schuldumkehr. Er machte Lena für alles verantwortlich, für seine Wutausbrüche, seine Probleme, sogar für sein aggressives Verhalten. Und Lena übernahm dieses Narrativ. Sie dachte, wenn ich mich mehr anstrenge, wenn ich mich ändere, dann wird er wieder der Mensch vom Anfang. Doch diese vermeintliche Kontrolle über die Situation, in der sie etwas verändern könnte, vergrößerte ihre Ohnmacht. Und gleichzeitig entfernte er sie dann gezielt von Freundinnen und Familie. Stück für Stück isolierte er sie, bis niemand mehr da war, der ihr Rückhalt geben konnte. Isolation ist eine der wirksamsten Taktiken in toxischen Beziehungen, leise, schleichend und zerstörerisch. Und so verlor Lena langsam den Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen, Grenzen und Wünschen. Die Bindung an den Partner wurde also zur Überlebensstrategie. Wenn du in einer ähnlichen Situation bist, möchte ich dir sagen, du bist nicht schuld an dem, was dir widerfährt. Du bist handlungsfähig, du darfst gehen, du darfst dir Hilfe holen. Du darfst dir ein neues Leben aufbauen, in dem du sicher und frei bist. Lena erzählt uns heute ihre Geschichte. Und dafür bringt sie ungeheuren Mut auf. Vielleicht entdeckst du in ihren Worten auch einen wichtigen Anstoß für dich selbst oder für jemanden, der dir am Herzen liegt. Lena, dann danke ich dir sehr, dass du heute hier bist, dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte im Podcast zu teilen. Magst du zu Beginn einmal verraten, was dich dazu gebracht hat, das zu tun und dich zu entscheiden, über deine Geschichte zu sprechen?
Ja, hallo liebe Jennifer. Also vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf. Ich bin irgendwann auf deinen Podcast gestoßen und umso mehr Geschichten ich mir angehört habe, umso sicherer war ich, dass ich auch über meine Geschichte sprechen möchte, dass ich diesen Schatten nicht mehr über mich oder mit mir tragen möchte und ja, dass ich es jetzt auch aussprechen möchte, ja, darüber sprechen möchte.
Vielen Dank. Lena, wie hat denn bei euch alles angefangen? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie verlief so die Anfangszeit? Vielleicht dann auch, wie seid ihr zusammengekommen? Nimm uns da doch mal mit.
Ja, also ich war noch sehr, sehr jung. Ich stand am Anfang meiner Ausbildung und war gerade mit meinen Freundinnen in einer Bar was trinken Und er saß mit seinen Freunden am Nebentisch und ja, irgendwie kamen wir dann so in der Gruppe ins Gespräch. Und ich muss auch sagen, es war von Anfang an wirklich so, dass man sich schon irgendwie sehr vertraut war und das, ja, irgendwie hat alles so gepasst schon. Wir haben uns super verstanden und haben uns dann auch tatsächlich am nächsten Tag gleich wieder getroffen. Und ja, also haben uns auf eine ganz schnelle Art und Weise sehr gut kennengelernt und sehr nah kennengelernt. Ich habe ihn auch als sehr offenen, ruhigen Menschen kennengelernt. War immer sehr höflich, hilfsbereit, hat zugehört. Und ja, so fing das an, dass wir echt da eine schöne Zeit hatten. Sehr innig auf jeden Fall.
Und dann seid ihr auch zusammengekommen?
Genau, also wir sind dann ziemlich schnell zusammengekommen und die Anfangszeit war auch super schön. Also es ging irgendwie sehr schnell, weil ich war auch, wie gesagt, sehr jung und das war auch gerade in dem Alter, wo sich so alle Mädels Gedanken gemacht haben, oh, die alle möchten gerne einen Freund haben und einen Partner haben und wie sieht die Zukunft aus? Und dann habe ich ihn irgendwie schon kennengelernt, mein Mann, sage ich mal. Und wir konnten dann auch wirklich über alles reden. Also er war schon ein bisschen älter, er war 7 Jahre älter als ich und stand natürlich schon so mitten im Leben und hatte schon seinen Beruf. Und das hat mich natürlich auch irgendwie alles sehr beeindruckt. Und wir konnten dennoch immer offen irgendwie über alles reden und zusammen träumen und was nach meiner Ausbildung ist und wo wir hinziehen werden und was wir uns so ermöglichen könnten. Ja, das war wirklich, die erste Zeit war wirklich sehr, sehr schön, ja, kann man nicht anders sagen.
Wie ging es dann weiter bei euch?
Es ging dann weiter, dass er ja, mich irgendwie überhäuft hat, auch mit Komplimenten und Geschenken, auch teilweise mit Ausflügen, spontan mich abgeholt hat überall. Also ich habe mich wirklich wie so eine Prinzessin gefühlt auf dem Thron. Und er hat da wirklich alles möglich gemacht. Und wie gesagt, dadurch, dass er auch schon mitten so im Leben stand und sein eigenes Geld verdient hat, habe ich dann natürlich immer hochgeschaut und war da sehr beeindruckt von, weil ich ja auch noch mitten am Anfang, ich hatte nicht so viel Geld. Ich musste mir das alles noch erarbeiten. Ja, und irgendwann fing es dann an, so ein bisschen zu kippen, dass das, was er mir immer so als Kompliment gemacht hat, dass ich halt fleißig bin und jung, aber doch schon so reif bin, eher so ins Negative gezogen bin, ne? Dass ich halt jung bin und noch viel lernen muss und nicht immer so naiv sein soll. Und dass er sich, dass ich ja noch viel mir von ihm abgucken könnte. Und ja, es ging dann weiter irgendwie mit komischen Nachrichten, was ich denn mache und warum ich nicht, also er hat mich auch permanent dann ab irgendeinem Zeitpunkt angerufen, auch 20, 30 Mal. Und wenn ich dann nicht rangegangen bin, kamen dann immer Vorwürfe und Nachrichten, ob ich ihm dann fremdgehen würde. Also das hat dann ziemlich schnell, so schön wie die Anfangszeit war oder die Monate, die wirklich richtig toll waren, gab es dann irgendwie einen Punkt oder einen Auslöser, wo das ziemlich schnell alles gekippt ist. Er hat dann auch, also ich habe mich auch oft mit meinen Freunden nach der Schule dann noch getroffen und dann war es aber so, dass er dann teilweise auch da war und mich dann abgeholt hat und gesagt hat, na komm, wir verbringen doch jetzt die Zeit, wir haben doch so wenig Zeit miteinander. Und am Anfang habe ich das auch noch als total irgendwie schön und aufmerksam empfunden und dachte, okay, er möchte ja die Zeit mit mir verbringen, das ist ja schön. Und dann sage ich halt lieber meinen Freunden ab, ich kann die ja dann später noch sehen. Aber irgendwann hat er dann auch meine Freunde schlecht geredet, so dass ich dann auch mich teilweise ungerne oder gar nicht mehr verabredet habe, weil ich dann zum einen irgendwie das unangenehm fand, irgendwie danach die Diskussion oder auch gar nicht mehr wollte. Ich wollte dann irgendwie nur noch die Zeit mit ihm verbringen. Das war dann okay für mich. Also es kam dann halt auch oft dann irgendwelche Aussagen mit, naja, wenn du so weitermachst oder wenn du dich nicht bemühst für unsere Beziehung, dann kann ich das nicht mehr so weiterführen, dann können wir nicht zusammenbleiben. Es muss schon von beiden Seiten passen und beide müssen sich Mühe geben. Und immer wieder halt, ich bin ja noch so jung und ich müsste noch viel lernen. Also immer wieder auf mein Alter bezogen und ja, was er dann schon alles erreicht hat und wo ich noch hinkommen müsste. Ich hatte dann auch meinen Führerschein abgebrochen. Also ich habe ihn angefangen und dann abgebrochen, weil dann auch immer wieder Diskussionen kamen, weil es halt ein Fahrlehrer ist und keine Fahrlehrerin. Also da war auch schon die Eifersucht so, dass ich irgendwann eigentlich nur noch gearbeitet habe und dann mit ihm die Zeit verbracht habe. Aber in dem Moment war das okay für mich. Ja, dann hatten wir leider in kurzer Zeit zwei Unfälle, einen Motorradunfall und einen Autounfall, wo ich dann, also bei beiden Male hatte er die Schuld, aber es war meine Schuld. Also er hat gesagt, dass es meine Schuld war, weil ich ihn abgelenkt habe, weil irgendwas war, was ihn belastet hat und er sich deswegen nicht konzentrieren konnte. Und das war irgendwie so ein Punkt, wo sich dann auch noch mal alles geändert hat nach diesen Unfällen, wo auch wirklich der Ton rauer geworden ist, wo es viel laut war, er hat viel geschrien. Ja, es sind auch Sachen geflogen. Er hat irgendwas in der Wohnung kaputt gemacht. Ich weiß noch, er hatte so einen Glastisch, dann hat er dagegen geschlagen, dann ist der Glastisch kaputt gemacht, er hat sich an der Hand verletzt. Also er ist ziemlich ausgerastet. Er musste dann auch ins Krankenhaus. Das musste genäht werden an seiner Hand, weil das ziemlich tief war. Und davor, wie gesagt, ist er total ausgerastet, war super wütend. Ich weiß auch gar nicht mehr der Grund. Das war wirklich immer kleinste Kleinigkeiten, weswegen dann das irgendwie so gekippt ist, die Stimmung. Aber im Krankenhaus war es dann ganz anders. Da war er ganz fürsorglich, ganz lieb und hey, und es ist ja nicht so schlimm und das schaffen wir. Also er hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin halt an allem schuld, weswegen er ausrastet. Das hat er auch immer wieder gesagt, dass ich ihn provoziere und dass ich ihn ja nur zur Ruhe bekomme und warum ich jetzt was gesagt habe oder warum ich nicht einfach ruhig bin. Also er würde immer meinetwegen halt laut werden oder ausrasten. Nur ich hätte das halt unter Kontrolle und er weiß ja, wie er ist. Und ja, genau. Nach den Unfällen ist halt leider auch rausgekommen, dass er halt auch Drogen konsumiert. Ja, da hat er halt auch gesagt, ja, und das ist halt nur eine Zeit und das ist ja nicht so schlimm und ich könnte ihm ja vielleicht helfen. Ja, soll das nicht so ernst nehmen, es ist ja gar nichts Schlimmes.
Lena, jetzt hast du ganz viel beschrieben, was er gesagt hat und er getan hat. Also er hat dir immer die Schuld für all das gegeben, was in seinem Leben nicht richtig läuft, wenn er sich nicht wie ein guter und fürsorglicher Partner verhalten hat, warst du schuld daran. Wie hast du denn in der Zeit darauf geschaut? Hast du das angenommen für dich?
Ja, also am Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden, was er jetzt möchte. Es ist ja gar nichts passiert und am Anfang war es auch noch so, dass wir irgendwie drüber reden konnten und er dann ziemlich schnell ruhig war und besänftigt wurde. Aber irgendwann kam halt das gar nicht mehr an und dann habe ich es auch, glaube ich, einfach irgendwann aufgegeben zu reden. Also ich habe mir das alles angehört. Und dann leider auch irgendwann verinnerlicht. Also ich habe es dann auch geglaubt, dass ich schuld bin. Warum habe ich denn jetzt was gesagt? Warum kann ich nicht ruhig bleiben? Warum kann ich ihn jetzt nicht besänftigen? Ich kann ihm doch helfen. Wenn ich so und so reagiere, dann muss er sich ja nicht aufregen. Also ich habe dann wirklich oft gedacht, dass ich schuld, oder ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass ich schuld bin. Und wenn ich mir mehr Mühe gebe und mehr gebe in der Beziehung, dann läuft das auch wieder. Und es war ja auch am Anfang nicht permanent so, dass es jeden Tag laut wurde und jeden Tag Streitereien gab, sondern es war dann mal ein Tag und dann war wieder 3, 4 Tage gut und ja, aber irgendwann habe ich nur noch darauf geachtet, wie kommt er nach Hause, wie ist seine Gangart, wie ist sein Schritt, wie ist sein erstes Wort, was sagt er, um dann gleich zu gucken, oh Gott, was mache ich jetzt, damit es nicht irgendwie eskaliert, wie reagiere ich, wie bereite ich mich drauf vor, was sage ich, wenn es soweit ist. Eigentlich war ich dann irgendwann nur noch auf Alarmbereitschaft, ja. Genau. Ja, es war dann auch so, dass ja, irgendwann wurden dann keine Sachen mehr geschmissen und Gegenstände, sondern irgendwann ging es dann halt auch gegen mich und sehr schnell auch sehr brutal. Also es fing an mit mal Schubsen aus Versehen oder mal aus dem Bett kicken aus Versehen oder mal gegen Hinterkopf schlagen. Aber das wurde halt ziemlich schnell mehr und auch ja zur Gewohnheit, würde ich schon sagen, dass es dann nicht nur bei der Lautstärke war, dass er mich angeschrien hat, sondern dass er mich auch dann eigentlich bei jedem Streit ja körperlich angegangen ist. Ja. Am Anfang, als ich noch was gesagt habe, ich war natürlich auch total, also ich wusste ja auch gar nicht, was los ist und was jetzt gerade passiert. Aber ich dachte immer, dass, also dadurch, dass ich zu dem Zeitpunkt auch gar keine sozialen Kontakte mehr hatte, dachte ich irgendwie, es ist normal. Also es ist in der Beziehung vielleicht mal so, dass der eine keine gute Zeit hat und dann muss der andere mehr geben, um ihn da rauszuholen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt, wie ich ja schon sagte, mehr gebe und mehr mache und ihn mehr liebe und mehr unterstütze, kann ich ihm helfen. Dann kann ich ihn da rausholen. Und ich habe mich halt auch so dran gehangelt, dass es ja nicht er ist, sondern dass vielleicht diese Unfälle und dass die Drogen auch was damit zu tun haben. Und wenn wir die Zeit überbrücken und schaffen, dass ja, dass es dann wieder schön wird. Ich habe mich auch sehr so an die Anfangszeit so festgehalten, dass es ja schön war. Und das ist ja der Mensch, den ich kenne. Und den kriege ich irgendwie wieder zurück. Aber ich muss halt mehr dafür geben. Das war so, woran ich immer so geglaubt habe, was das alles so aushaltbar gemacht hat. Ja, wenn dann also wie ich ja schon gesagt habe, es wurde dann oft sehr brutal. Also er hat mich dann auch teilweise wirklich massiv verprügelt und wenn ich dann auch nur ein Wort gesagt habe, hat er mich dann auch manchmal ins Zimmer eingesperrt oder auch mal in den Keller, weil das ist ja besser für mich, damit ich beruhigter bin, damit ich mich beruhigen soll und besänftigen soll. Und wenn ich mich dann beruhigt habe und drüber nachgedacht habe, was ich jetzt falsch gemacht habe, dann ist auch wieder alles gut. Und wenn dann danach wieder alles gut war, sage ich mal, wenn er dann wieder ruhig war und ich wieder ruhig war, dann hatte ich auch immer wieder neue Hoffnung, dass das nur einmalig war oder das letzte Mal, es wird nicht wieder passieren. Ja, es kam dann auch irgendwann raus, dass, also ich habe mich nach diesen Attacken von ihm am Anfang ganz schlecht gefühlt. Natürlich hatte ich körperliche Schmerzen und ich war total durcheinander. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht mehr vorkommt, dass ich ruhig bin, dass ich auch keine körperlichen Schmerzen mehr habe und dass ich das alles irgendwie gut ertragen kann, dass es mir nicht egal ist, aber dass ich schon sehr neben mir stehe und dass, ja, dass es okay ist, würde ich mal sagen. Und dann kam raus, dass, das hatte mir dann auch irgendwann gesagt, dass er mir heimlich ins Essen oder ins Trinken auch starke Beruhigungsmittel gemischt hat. Schmerz- und Beruhigungsmittel, damit ich einfach ruhig bin. Das hat er dann auch gesagt, dass ich anders auch nicht mehr erträglicher bin und dass er nur das Beste für mich will.
Er verprügelt dich aufs Schlimmste. Er sperrt dich dann in den Keller ein, bis du ruhig bist, obwohl er ja derjenige war, der ausgerastet ist. Und dann sorgt er also einerseits damit ja dafür, dass du versuchst, dich schneller wieder zu beruhigen, weil du dann aus dem Keller heraus darfst. Und auf der anderen Seite vertuscht er ja auch noch die Auswirkung dessen, was er dir angetan hat, mit diesen Beruhigungsmitteln, mit den Schmerzmitteln, damit du darauf nicht so stark reagierst.
Ja.
Das ist schrecklich. Hast du in dieser Zeit für dich auch weiterhin das Gefühl gehabt, du bist diejenige, die sein Verhalten verändern kann?
Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass ich für sein Verhalten schuldig bin und dass nur ich was ändern kann. Er hat halt auch immer gesagt, ja, wir haben so eine starke Verbindung und nur du kannst mich beruhigen und nur du bist das im Leben, was er braucht, also nur ich bin das im Leben, was er braucht und ich kann ihm helfen und aber wenn ich mich nicht ändere, dann wird es halt schwierig und wenn ich nicht bei ihm bleibe, dann kann es halt auch sein, dass er sich vielleicht mal umbringt und ja, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich schuld bin an allem. Also ich war wirklich fest der Überzeugung, ich muss mehr geben. Ich muss ihm mehr Liebe schenken, mehr Aufmerksamkeit und dann kriege ich das hin, dann kann ich ihn retten, ja.
Du hast ja jetzt auch nachgezeichnet, Lena, wie so die Beziehung verlaufen ist, dass du am Anfang noch viel auch mit deinen Freunden gemacht hast, dass das dann immer weniger wurde, dass er über die Eifersucht dich da rausgelöst hat. Er hat schlecht über deine Freunde gesprochen und die Zeit immer mehr beansprucht für sich. Und letztendlich hast du dich dann auch von diesen Menschen in deinem Umfeld immer weiter abgewendet. Ist da zu irgendeinem Zeitpunkt mal jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, Lena, was machst du denn da? Was ist los bei dir? Du hast dich verändert.
Ja, also tatsächlich ist einmal eine Schulkameradin auf mich zugekommen, und hat zu mir gesagt, hey, Lena, du siehst irgendwie schlecht aus, du ziehst dich zurück, du bist ruhig. Ich weiß, da stimmt irgendwas nicht, aber ich habe das in dem Moment schon wahrgenommen, dass irgendwas, also dass es mir nicht gut geht. Aber ich dachte wirklich, es ist halt nur eine Phase. So sieht eine Beziehung aus, mit Höhen und Tiefen. Und so sieht die Liebe aus. Und ich hatte davor halt auch noch gar keine Erfahrung. Ich hatte davor keine Beziehung. Und ich hatte halt auch keinen, der mir sagt, hey, das ist nicht richtig so, wie das läuft. Also ich habe das gehört, was sie gesagt hat, aber ich habe das einfach abgetan und gesagt, nee, alles ist in Ordnung. Das passt schon. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Und das war auch wirklich also das erste und das letzte Mal, dass mich jemand angesprochen hat, ja.
Schade, dass das nicht mehr bewirken konnte, aber wenn man so tief da drin steckt, dann ist das sicherlich auch so, dass man eine Rechtfertigung dafür findet. Und wenn es eben die ist, sich selbst zu sagen, so laufen Beziehungen und du hattest ja da auch keine Einblicke in andere Beziehungen. Wie ist es denn dann weitergelaufen bei euch?
Also es wurde, also die Gewalt, sowohl körperlich auch als auch psychisch, wurde immer schlimmer. Also er ist da regelmäßig wirklich sehr ausgerastet. Ich hatte in der Zeit auch mehrere Brüche, Prellungen. Also es war wirklich schlimm. Und mir ging es körperlich auch wirklich immer schlechter. Also mein Körper hat mir wirklich signalisiert, hey, es stimmt was nicht, aber ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Ich dachte, okay, es ist jetzt irgendwie gerade, einem geht es halt manchmal schlecht. Also ich hatte wirklich regelmäßig auch Kopfschmerzen durchgängig. Ich hatte Panikattacken schon, die ich damals aber noch gar nicht so wahrgenommen habe als Panikattacken. Ich hatte ganz große Probleme auch mit dem Sehen. Ich konnte manchmal nichts sehen. Ja, habe gezittert manchmal. Und mir war auch regelmäßig einfach schlecht. Und irgendwann wurde das mit der Übelkeit und auch immer schlimmer. Musste mich dann teilweise tagelang übergeben. Und ich weiß noch, das war auch eigentlich so der letzte Punkt. Dann kam er nach Hause, also ich war bei ihm und er kam dann und hat dann gesagt, nee, so geht es nicht weiter und ich glaube, du bist schwanger und hat mir dann einen Schwangerschaftstest vor die Füße geschmissen und ist gegangen. Der Schwangerschaftstest war positiv. Es war eine ungewollte Schwangerschaft. Er hat sich dann auch erstmal 2, 3 Tage gar nicht gemeldet. Also ich wollte ihm das natürlich, ich hatte wahnsinnige Angst. Ich war noch sehr jung. Ich war gerade am Ende meiner Ausbildung. Ich wusste nicht, wie es weitergeht, wo ich stehe, wer ich überhaupt bin. Ich hatte wahnsinnige Angst, ihm das zu sagen, weil ich überhaupt gar nicht sicher war, wie er reagiert. Am Anfang haben wir natürlich auch schon mal so drüber geredet, als noch in den schönen Zeiten, was wir uns wünschen oder wo wir uns sehen in Zukunft. Aber zu der Zeitpunkt war das ja gar nicht mehr irgendwie gegeben. Ich hatte wahnsinnige Angst, ihm das zu sagen, weil ich es auch überhaupt nicht einschätzen konnte, wie er reagiert. Und als wir uns dann nach ein paar Tagen wiedergesehen haben und ich ihm das dann gesagt habe, habe ich einfach in seinem Blick nur Tod gesehen. Es war ganz schwierig zu beschreiben. Er hat nichts gesagt und dann ist er komplett ausgerastet. Also er hat mich, ja, massiv verprügelt. Ja, das war wirklich schlimm. Ich hatte in dem Moment wirklich Todesangst. Mir ist in dem Moment erstmal irgendwie klar geworden, was hier gerade passiert oder was passiert ist. Und irgendwie konnte ich das alles ertragen, so über mich. Für mich konnte ich da irgendwie eingestehen. Aber ich dachte, wenn er auf mich losgeht und so eine massive Gewalt anwendet, obwohl er weiß, dass ich gerade von ihm schwanger bin. Ja, ich habe da in dem Moment erstmal irgendwie das erste Mal richtig gemerkt, dass das nicht richtig ist, was da läuft und was da passiert. Und ich bin dann ins Krankenhaus und hatte dann auch wieder massive Verletzungen und habe auch darunter das Kind verloren, ja. Also es war dann so, dass ich in der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, auch beim Frauenarzt war. Und ich war auch tatsächlich schon in einer fortgeschrittenen Woche. Also es war nicht am Anfang.
Ich bin wirklich sprachlos, Lena. Das ist so furchtbar, was du erleben musstest.
Ja.
Das war der Moment, wie du sagst, wo du das erste Mal erkannt hast, dass sich diese Gewalt ja auch gar nicht nur gegen dich richtet. Also da ist ein Lebewesen, das er gezeugt hat, sein Kind, das kann an nichts schuld sein. Das kann nicht schuld sein.
Ja.
Und die bloße Existenz dieses ungeborenen Kindes löst diese massive Gewaltreaktion aus.
Ich glaube, in dem Moment war auch noch ein Teil schlimm, dass er einfach nichts gesagt hat. Er hat einfach nichts dazu gesagt. Und hat mich davor erstmal angestarrt nur. Und ja, also ich hatte wirklich sehr viel Angst, weil ja diese Gewalt dann nicht nur gegen mich ging, sondern halt auch gegen so ein unschuldiges Wesen. Ja, und da habe ich, wie gesagt, zum ersten Mal wirklich realisiert, dass ich muss, wenn ich jetzt nicht gehe, dann komme ich hier nicht lebendig raus. Dann ich hatte auch Angst dann um meine Familie und um alle, die mir irgendwie, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich hatte einfach Angst um alle, die irgendwas mit mir zu tun hatten. Weil ich dann zum ersten Mal gesehen habe, wie brutal doch diese Gewalt ist. Ja.
Ich habe gerade mehrere Fragen, Lena, für mich im Kopf. Ich versuche sie mal nacheinander zu stellen. Hättest du dich auf dieses Kind gefreut? Hättest du es gerne gehabt?
Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, ich hätte auch Angst, weil ich wüsste, dass das kein Ende ist. Wenn das Kind kommen würde, würde das nicht automatisch heißen, dass jetzt alles gut wäre. Wahrscheinlich hätte ich, es ist schwer, das jetzt noch so nachzuvollziehen, was ich in dem Moment gedacht habe. Wahrscheinlich war es nicht viel, weil in diesen ganzen Jahren habe ich, glaube ich, nicht viel nachgedacht, sondern einfach nur von Tag zu Tag irgendwie gelebt und überlebt und gar nicht viel realisiert und nachgedacht. Aber ich glaube, im Inneren wusste ich schon, dass das eigentlich kein guter Weg wäre. Dass es eher wahrscheinlich im Gegenteil noch schlimmer gewesen wäre, weil ich dann nicht nur für mich oder mich um mich Sorgen machen müsste, sondern noch schlimmer um das Kind.
Ja. Und du
Ja.
hast gesagt, Lena, du warst zu dem Zeitpunkt in einer Ausbildung, du bist zur Arbeit gegangen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr auch nicht zusammen gelebt.
Genau, ich war in der Ausbildung noch und bin täglich zur Arbeit gegangen. Und nein, wir haben nicht zusammen gelebt, aber ich war den größten Teil bei ihm, ja.
Haben da denn nicht Menschen im Rahmen der Ausbildung oder deine Eltern auf diese massive Gewalt in irgendeiner Form reagiert? Weil du hast gesagt, du hattest mehrere Brüche, er hat dich oft verprügelt, das hinterlässt ja sichtbare Spuren. Und mit einem Bruch wahrscheinlich bist du dann ja auch öfter mal auf der Arbeit ausgefallen.
Ja, also es hat mich keiner angesprochen. Ich vermute schon, dass Menschen es gespürt haben oder gemerkt haben, dass irgendwas ist und nicht in Ordnung ist. Aber ich wurde nie angesprochen von der Arbeit und auch von meinen Eltern nicht. Also es war schon immer so, dass, also zu der Zeitpunkt war ich auch oft nicht zu Hause und dann war ich auch schon älter, ich war volljährig. Ich konnte halt so mein Ding machen und es war auch nicht schlimm, wenn ich mal ein paar Wochen weg war. Deswegen konnte ich das immer gut vertuschen und ich glaube, dass sie auch nicht hingucken wollten, dass sie es sowas nicht wahrhaben wollten.
Denkst du, es hätte etwas geändert?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte noch mehr Angst gehabt. Und ich glaube auch nicht, dass es was geändert hätte, nein.
Dann lass uns noch mal einsteigen in diesen Moment, in dem dir das erste Mal so richtig klar geworden ist, wenn ich diese Beziehung nicht verlasse, dann komme ich hier nicht lebend raus. Wie ging das weiter?
Nachdem das passiert ist, war ich dann im Krankenhaus. Also ich bin rausgelaufen, so gut es ging, und bin dann vor der Haustür zusammengebrochen. Und daraufhin sind halt Nachbarn aufmerksam geworden. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen. Nachdem die Zeit dort überstanden bin und ich wieder halbwegs fit war, sage ich mal, habe ich meine Sachen gepackt und bin in ein anderes Bundesland gezogen. Ja. Also ich wollte da für mich einen Cut machen. Ja, und habe keine andere Möglichkeit gesehen. Also da war wirklich, dass ich gesagt habe, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt nichts. Ja, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, in der Zeit davor war ich auch einmal bei der Polizei. Also das war nach der glaube, nach dem ersten oder nach dem zweiten Mal, als er mich wirklich richtig angegangen ist. Aber es war so, dass er mich auch nicht immer ins Gesicht oder so offensichtlich geschlagen hat, dass es Außenstehende jetzt sofort sehen würde. Das hat er auch gesagt, dass es ja dumm von ihm wäre. Dann wüsste man das ja gleich oder ne, ich müsste halt still leiden und ich kann das schon mit mir selber ausmachen. Es war aber auch so, dass er auch vorgeladen wurde und so stand Aussage gegen Aussage. Wir hatten uns davor, also er hat auch geboxt im Boxclub und hat mich dann ein paar Mal mitgenommen und das war halt dann seine Aussage, dass die Verletzung oder die blauen Flecke, die ich hatte, dort beim Boxen passiert sind. Ja. Und somit war es halt so, dass ich klar gesagt bekommen habe, dass es keine genauen Beweise gibt, dass ich nächstes Mal doch am besten ein Video oder Fotos machen sollte, damit man es klar erkennt. Und das hat mir so viel Angst gemacht und die Hoffnung auch genommen, dass ich da auch gar nicht weiter drüber nachgedacht habe, jemals wieder irgendwie einen Schritt zur Polizei zu gehen, weil ich einfach ja schon hoffnungsvoll dahingegangen bin, dass mir jemand hilft, aber mir wurde das sofort, also ich sofort wurde mir da alles genommen.
Du hast einmal den Mut zusammengenommen, diese Dinge mit Menschen im Außen zu besprechen, dir Hilfe zu suchen und bekommst das als Rückmeldung.
Ja.
Dass du da völlig hoffnungslos zurückgeblieben bist, kann ich total nachvollziehen. Wie hat er denn darauf reagiert, dass du mit diesen Themen zur Polizei gegangen bist?
Also teils, teils. Also entweder hat gar nichts dazu gesagt. Also mich einfach nur angestarrt oder also als er diese Vorladung bekommen hatte, was das, also mehr als, was soll das? Es ist doch nichts passiert und ich bin ja so sensibel und warum stelle ich mich so an? Es ist halt einmal so und dass ich ja selber dafür, dass ich selber dafür verantwortlich bin, was passiert und jetzt kann ich auch selber dafür gerade stehen. Also entweder er hat sowas gesagt oder halt auch gar nichts dazu gesagt. Oder er ist halt ausgerastet, ja. Ja.
Und dann ist durch die massive Attacke im Rahmen der Schwangerschaft, ist bei dir wirklich dieser Nebel hat sich gelichtet und du wusstest, jetzt muss ich hier raus und hast alle Hebel in Bewegung gesetzt und dein gesamtes Umfeld verlassen.
Ich habe mein gesamtes Umfeld, was ja eigentlich gar nicht mehr da war, verlassen, was mir auch nicht schwer fiel, weil ich hatte ja nichts. Ich wollte das einfach nur hinter mir lassen, ein neues Leben haben, nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden. Und ich wollte ihn einfach nie wieder sehen und einfach einen Cut machen. Und ich muss sagen, dass ich in den Jahren das sehr gut geschafft habe, das ganz weit nach hinten zu verdrängen. Das wirklich, also ich glaube, ich bin dann erstmal Profi geworden, das komplett auszublenden, was eigentlich passiert ist. Eigentlich gab es gar nicht mehr. Also ich war ich und ich hatte mein neues Leben und das, was davor war, gab es nicht. Das war nicht ich. Das war, wenn doch mal irgendwie ein Gedanke kam, dann war das, als ob ich einen Film geguckt hätte, als wäre das nicht ich gewesen. Das ist ja nicht mir passiert. Also das habe ich mir dann wirklich über die Jahre sehr gut eingeredet. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Ja.
Wie war das mit diesen ganzen körperlichen und auch psychischen Beeinträchtigungen, von denen du erzählt hast? Diese Kopfschmerzen, die Sehstörungen etc. War das mit diesem Tag auch alles verschwunden oder war das noch da?
Also es war noch da, aber es wurde im Laufe der Zeit immer besser. Was am Anfang sehr schlimm war, waren Schlafprobleme. Also ich konnte nicht schlafen oder hatte Angst einzuschlafen. Ich hatte Albträume, sehr viele. das wurde mit der Zeit aber auch besser, so dass ich wirklich mein Leben dann wieder ganz normal gestaltet habe. Wie ich ja schon sagte, es war dann wirklich so, dass es nur noch dann einen Cut gab und ich wurde quasi da neu geboren und alles, was davor war, gab es nicht mehr. Und ich konnte mich teilweise auch an Sachen gar nicht mehr erinnern. Die waren einfach nicht mehr da. Die gab es nicht. Die gehörten nicht zu mir und die habe ich auch nicht erlebt. Und wenn man natürlich mal irgendwie einen Film geguckt hat oder sowas gehört hat, dann kam das schon wieder hoch und ich habe das auch realisiert, aber ich war einfach zu gut da drin, das sofort wieder wegzupacken und das nicht an mich ranzulassen. Also da, das habe ich wirklich sehr gut hinbekommen, ja.
Hat er nach dir gesucht? Hat er versucht, nochmal Kontakt mit dir aufzunehmen?
Ja, also er hat mich sehr oft angerufen und auch als ich dann ein neues Handy hatte, eine neue Nummer, habe ich ganz oft Anrufe bekommen von einer unbekannten Nummer. Ich weiß, dass er sehr viele Kontakte damals hatte, auch zur Polizei und zu sämtlichen Leuten. Ich weiß nicht, und ich wollte mir auch nie Gedanken machen, wie weit das hinausläuft. Aber das hörte dann auch irgendwann auf bis zu einem bestimmten Tag, ja. Also es war dann schon wirklich sehr viele Jahre später, fast ja über 10 Jahre später, dass es dann wieder eine Zeit war, dass ich sehr viele Anrufe bekommen habe, unbekannt. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass mein erster Gedanke natürlich nicht daran, also ich habe natürlich dran gedacht, also ich stehe mittlerweile mitten im Leben, ich hatte auch eine längere Beziehung jetzt vor kurzem und ja, und dann kam das schon wieder langsam hoch und das ging dann über Wochen so, dass ich immer mal wieder am Tag 10, 15 Anrufe von einer unbekannten Nummer hatte. Und wenn ich rangegangen bin, hat halt niemand geredet. Und irgendwann hat er gesprochen und ich habe natürlich auch sofort seine Stimme erkannt. Und er hat dann auch geweint am Telefon. Achso, das hatte ich noch gar nicht gesagt, dass er sich auch in der Beziehung, auch nach diesen Taten, auch immer mal wieder, nicht immer, aber auch immer mal wieder entschuldigt hat, auch vor mir geweint hat und aber immer gleich gesagt hat, es tut mir leid, aber warum machst du das mit mir? Warum provozierst du mich? Warum sagst du sowas? Du weißt doch, wie ich bin. Und wenn du das nicht machen würdest, dann würde das auch gar nicht so sein. Und so war das halt auch bei dem Telefonat, dass er bitterlich geweint hat, sich entschuldigt hat, gesagt hat, dass er sein Leben gar nicht mehr im Griff hat und dass er mich vermisst und wenn ich doch geblieben wäre, was wir für ein schönes Leben hätten und dass er mich so doll vermisst und dass er mich auf jeden Fall bald wieder sieht. Und dann habe ich gar nicht viel dazu gesagt, nur gesagt, nein, gar keinen Fall und habe dann aufgelegt.
Nach über 10 Jahren, Lena,
ja,
hat er sich da nochmal gemeldet, geweint.
Ja, geweint und sich entschuldigt, ja.
Und ich sehe dich bald wieder, klingt ja vor dem Hintergrund deiner Geschichte fast wie eine Drohung.
Ja, wie eine Ankündigung, ja. Und das war auch so. Er stand dann irgendwann vor meiner Haustür. Ja. Er stand irgendwann heulend vor meiner Haustür und also es ist ganz schwierig zu beschreiben, was ich in dem Moment gefühlt hatte. Ich hatte natürlich wahnsinnige Angst, aber ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht zulassen will. Ich war einfach leer. Ich war leer und wollte nichts fühlen. Ich wollte keine Angst haben. Ich wollte einfach nichts. Ich wollte einfach weg. Und das Erschreckende eigentlich ist, dass er auch dieses Mal sofort auf mich losgegangen ist.
Das heißt, du hast die Tür geöffnet?
Ich war schon draußen und bin halt ein paar Schritte vor meiner Haustür losgegangen. Ich war auch zum Glück alleine. Und dann stand er da, hat geheult, aber es gab gar keine Fehlmomente zum Reden. Er ist dann sofort wieder aus ihm geplatzt, dieses Aggressive. Und ich muss auch sagen, dass ich mich ganz genau nicht daran erinnern kann, was wirklich passiert ist, ob er was gesagt hat oder nicht. Ich weiß, dass er einfach wieder komplett ausgerastet ist. Und ich dann auch mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus war. Und auch dieses Mal bin ich nicht zur Polizei gegangen, weil ich das einfach wieder verdrängen wollte. Ich wollte es nicht an mich ranlassen. Ich wollte diese Zeit nicht nochmal, ich wollte nicht drüber nachdenken. Ich wollte mich an nichts erinnern. Ich wollte einfach mein Leben haben und ich hatte einfach so viel Angst, dass jetzt alles nochmal von vorne losgeht. Und ich wollte auch nicht drüber nachdenken, warum er weiß, wo ich wohne oder woher er meine Nummer hat. Wollte einfach über nichts nachdenken. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und ab dem Zeitpunkt fing es auch an, dass ich wieder sehr weit zurückgeworfen wurde. Ich hatte Panikattacken. Ich konnte gar nicht mehr schlafen. Mir ging es körperlich wirklich sehr schlecht und seelisch. Ich hatte jeden Tag Albträume und irgendwann halt auch Flashbacks am Tag, dass mich das auch tagsüber sehr beeinflusst hat. Aber ich habe es irgendwie immer wieder geschafft, es weit nach hinten zu schieben. Und es war aber einfach immer sehr anstrengend, sich dagegen, ja, immer wieder die Kraft aufzubringen und es wieder zurückzustellen und sagen, nein, denk nicht drüber nach, nein, es ist alles okay. Geh jetzt deinem Alltag nach, leb dein Leben. Aber ich habe halt gemerkt, dass es irgendwann auch einfach gar nicht mehr ging, dass es so die Überhand genommen hat, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch nach wie vor mit niemandem darüber geredet. Es war nie Thema, weil es gehörte in meinem Kopf auch einfach nicht zu mir. Ich wollte halt auch mit so einem Thema niemanden zur Last fallen oder ich dachte auch, ich komme damit halt gut zurecht. Ich habe es halt gelöscht in meinem Kopf und ich kann gut damit umgehen.
Warst du zu diesem Zeitpunkt noch in dieser Partnerschaft?
Nein, ich hatte mich da ein paar Monate früher getrennt. Ja.
Ab diesem Moment musstest du ja täglich auch in der Sorge leben, dass er wieder vor der Tür steht, dass er dich an einer anderen Stelle abpasst. Und gleichzeitig hast du versucht, all diese Dinge zu verdrängen und hinter dir zu lassen und dem keinen Raum zu geben.
Ja, ich wollte nicht, dass er mein Leben wieder so bestimmt und dass er über mir steht und mir Angst macht in meinem Leben, in meinem täglichen Dasein. Ich wollte ich sein und das war sehr anstrengend, Tag für Tag, ja. Ja. Ich habe dann auch ein paar Monate wieder nichts von ihm gehört, bis ich dann wieder diese Anrufe bekommen habe. Diesmal hat er, wenn ich rangegangen, ich bin dann schon gar nicht mehr rangegangen, wenn irgendwer unbekannt anruft oder wenn es geklingelt hat und ich wusste nicht, wer das jetzt ist oder ob ich jetzt ein Paket erwarte, habe ich die Tür auch nicht mehr aufgemacht. Und dann stand er wieder vor der Tür. Wollte irgendwie gerade los. Ich war zum Glück wieder alleine. Beziehungsweise ich wollte mich gerade mit einer Freundin treffen, bin gerade los. Und dann stand er wieder da und hat wieder bitterlich geweint und sich entschuldigt. Und dann aber immer wieder, warum bist du gegangen? Und wir hätten so eine schöne Zukunft gehabt. Und du bist schuld, warum es mir jetzt so geht. Und ich habe dir doch gesagt, wenn du nicht bleibst, dann kann es sein, dass ich mich umbringe. Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn gemacht. Ich habe die ganzen Jahre auf dich gewartet. Und dann stand er da und er hat sich vor meinen Augen sein Leben genommen. Auf öffentlicher Straße. Ich war allein, also es kamen natürlich dann Leute dazu und aber es war wie in einem Film. Es war einfach, ich konnte das nicht realisieren. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin zwar da, aber eigentlich bin ich nicht da. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Es waren natürlich dann Leute auch bei ihm und wollten ihm helfen. Und mich wurde auch gefragt, ob ich ihn kenne. Aber ich habe gesagt, nein, ich kenne ihn nicht. Ich hatte halt auch zu viel Angst, dass dann die Polizei und der Rettungswagen und die Leute mich fragen, was passiert ist und dass ich dann irgendwie alles erzählen muss. Also es war wie ein Film und auch die Tage danach kriege ich gar nicht mehr zusammen. Was ist eigentlich passiert? Wie bin ich nach Hause gekommen? Wen habe ich angerufen? Es war irgendwie ein Ende, weil ich keine Angst mehr haben muss. Aber so ein Ende habe ich mir nicht gewünscht. Auch mit den Worten, die er da gesagt hat, dass ich ja wüsste, wenn ich gehe, dass es ja sein kann, dass er sich umbringt und dass nur ich so eine Verbindung zu ihm hatte und wir hätten ja so eine schöne Zukunft gehabt und es war doch alles gut. Also wieder die Schuld irgendwie bei mir gesucht. Ich weiß, ich habe keine Schuld dran gehabt und ich hätte ihm auch nicht helfen können. Also er sah auch wirklich sehr schlecht aus. Ich denke mal, auch das mit den Drogen hat sich nicht geändert in den Jahren. Aber trotzdem macht ja das was mit einem, wenn jemand das sagt und dann tatsächlich, ja, diese Tat begeht.
Und davor, ich möchte das auch für die Zuhörenden noch einmal sagen, Lena, nichts von all dem, was passiert ist, ist deine Schuld, nichts davon. Er hat die Verantwortung für sein Leben und er ist dieser Verantwortung nicht gerecht geworden. Gleichzeitig liegt ja vor diesem Ereignis liegen viele Monate und Jahre, in denen diese Schuldumkehr bei dir eingeimpft worden ist. Du hast das immer und immer wieder angenommen, dass du diejenige bist, die ihn verändern kann, dass du diejenige bist, die ihm helfen kann, dass du die Verantwortung trägst dafür, dass er Gewalt gegen dich ausübt, dass er diese Unfälle hatte, dass er Drogen genommen hat. Du ha hast von ihm immer die Schuld zugeschoben bekommen und dass das dann in einem solchen Desaster endet. Ich mag mir kaum ausmalen, wie schwer das für dich sein muss, mit diesen Themen zurechtzukommen und die Klarheit zu bekommen, dass du nichts, aber auch gar nichts dazu beigetragen hast, dass du das nicht hättest ändern können, dass du nicht die Verantwortliche dafür bist. Hast du Unterstützung in diesen Themen bekommen für dich? Hast du da therapeutische Anbindung oder ähnliches gesucht?
Also dadurch, dass es mir ja ganz gut gelungen ist, das über die Jahre wirklich gut zu verbergen oder in meinem Kopf ganz nach hinten zu schieben, habe ich immer zu viel Angst gehabt, das alles nochmal hochzuholen, das nochmal zu erzählen, dass mich jemand fragt und immer wieder. Das war immer die größte Angst, das alles nochmal hochzuholen. Aber seitdem ich ihn wiedergesehen habe, habe ich ja auch wirklich gemerkt, dass ich es nicht mehr kann, dass mein Körper wirklich schreit und sagt, du brauchst jetzt Hilfe und du musst es jetzt verarbeiten, weil sonst geht es nicht mehr lange und du kannst es auch nicht mehr lange mit dir Ja, ich merke schon in meinem Alltag, dass ich auch gerade dass vieles einfach noch ganz fest sitzt, ne? Auch mit dieser Schuld. Ich fühle mich oft schuldig für was ich bin. Ich fühle mich oft verantwortlich für die Stimmung meiner Gegenüber, dass ich möchte, dass es allen gut geht, dass ich möchte, wenn jemand schlechte Laune hat, dass ich immer denke, oh Gott, jetzt habe ich was falsch gemacht. Also ganz viele Punkte, die ich daraus erkenne, die ganz tief sitzen, wo ich eigentlich ja schon weiß, ich bin nicht schuld, aber es ist halt ganz tief und ich kann das nicht einfach, okay, ich weiß jetzt, dass ich nicht schuld bin, also muss ich nichts machen. Also ich fühle mich für sehr viel verantwortlich und ja, ich bin dran. Ich habe mir Hilfe gesucht und auch jetzt hier mit dem, dass ich das erzähle, ist auch noch mal ein ganz großer Schritt für mich, dass ich mir auch hoffe, damit das auch alles noch mal mehr verarbeiten zu können, ja.
Lena, das ist unglaublich mutig von dir, dass du dich diesen Themen stellst. Und wir haben ja im Vorgespräch, wir haben ja mehrfach auch miteinander Kontakt gehabt und es war immer so ein bisschen unklar, möchtest du den Podcast machen, ja oder nein? Und bis zu diesem Zeitpunkt jetzt hatte ich keine Idee davon, welche Schwierigkeiten für dich persönlich da dahinter liegen. Und ich möchte das nochmal betonen. Ich finde es unglaublich mutig, dass du diese Geschichte erzählst, dass du dich mit diesen Themen jetzt auseinandersetzt. Und gleichzeitig glaube ich, dass das auch genau das Richtige ist. So schmerzhaft es ist, da hinzuschauen und diese Themen zu bearbeiten. Denn wie du schon sagst, diese Schuldumkehr, die du über all die Jahre eingeimpft bekommen hast, diese Verhaltensweisen, die damit einhergehen. Ich bin verantwortlich für die Stimmung anderer. Ich bin verantwortlich, wenn es anderen Menschen nicht gut geht. Ich muss mich darum kümmern, dass es denen jetzt besser geht. Ich möchte, dass die jetzt lächeln und fröhlich sind und dass wir eine gute Zeit haben. Und ich bin diejenige, die das verändern kann. Das sind ja Reizreaktionsmuster, die da entstehen, die ganz schwer zu durchbrechen sind. Und selbst wenn dir das kognitiv ganz klar ist, dass die Verantwortung für das Befinden bei den Personen selbst liegt und nicht bei dir, ist es doch so schwer, aus diesen Mustern rauszukommen und die Verantwortung dahin zu übergeben, wo sie eben auch verortet ist, nämlich bei der Person, die dir gegenüber sitzt oder steht und mit der du gerade in einem Gespräch bist.
Ja, und ich habe für mich auch einfach gemerkt, dass ich so einfach nicht mehr leben möchte, für mich nicht. Und für mein Umfeld ist das vielleicht auch nicht immer einfach, wie ich mich verhalte oder wie ich gerade drauf bin oder schwer nachzuvollziehen, wenn ich mich dann tagelang oder Wochen, Monate nicht melde. Und da habe ich einfach für mich den Entschluss gefasst, es gibt einfach keinen anderen Weg jetzt mehr, wenn ich was ändern möchte, dann muss ich das halt auch zulassen und mir immer wieder sagen, ich bin nicht schuld daran und ich muss es aber bearbeiten. Ja, ich muss jetzt mich irgendwie so zurückkämpfen, dass das zwar ein Teil von mir ist und ich den leider nicht rückgängig machen kann oder löschen kann, aber ich muss ihn halt zulassen, um damit umgehen zu können. Ja.
Wie lange liegt das jetzt zurück, Lena, dass dieses Ereignis passiert ist?
Circa 2 Monate.
Noch sehr frisch, ja. Wie geht's dir heute damit?
Ich glaube, ich kann es immer noch nicht richtig realisieren, was irgendwie passiert ist, auch was damals nicht passiert ist. Es ist nach wie vor so, dass ich immer wieder mir Sachen einfallen, die ich irgendwie schon dachte, dass es die gar nicht gibt oder die ich vergessen habe oder. Also ich glaube, ich bin noch mittendrin, irgendwie das einfach zu verarbeiten. Oder ja, es ist halt, ich falle halt auch immer wieder da rein, dass ich sage, okay, ich schiebe alles wieder weg. Ich möchte es nicht. Es ist zu schmerzhaft. Es ist zu belastend. Mit wem redest du jetzt darüber? Wer möchte sich eigentlich wer möchte sich sowas anhören? Ist das überhaupt glaubwürdig? Das ist ja alles wie in so einem Film. Nach einer krassen Story folgt die nächste. Also es gibt ja irgendwie quasi, es wird ja immer schlimmer bis zu dem Ende. Aber ich glaube, wie gesagt, so richtig angekommen und realisieren kann ich es eigentlich noch nicht nehmen.
Sind die Befürchtungen, die du ursprünglich hattest, als du gesagt hast, ich kenne diesen Mann nicht, du hattest ja Sorge, dass da polizeiliche Ermittlungen stattfinden, dass dich die umstehenden Passanten ansprechen, dich wieder auch in die Verantwortung mitnehmen. Ist dann noch was nachgekommen? Oder ist das tatsächlich auch für die Polizei im Moment also eine Selbsttötung? Und die nicht im Zusammenhang mit dir steht?
Ja, also es war tatsächlich so, dass ich eine Aussage machen musste und nur sagen musste, was ich gesehen habe. Und mehr kam auch nicht. Also das war ziemlich schnell, ziemlich klar und abgehakt, auch durch diesen, ja, das offensichtlich war, auch mit dem Drogenkonsum und ich weiß ja nicht, was für Sachen noch da kontrolliert wurden oder was da für Ermittlungen noch angestellt wurden, aber damit war es dann eigentlich getan. Also ich war dann da raus, ja.
Was sind jetzt für dich die nächsten Schritte, Lena?
Also ich möchte auf jeden Fall offener sein, nicht so streng mit mir selber, dass ich mir auch den Raum und die Zeit lasse. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss jetzt ganz schnell alles verarbeiten und ganz schnell muss es jetzt gehen und ich möchte am liebsten morgen drüber hinweg sein, dass ich mir einfach mehr Geduld mit mir habe, aber auf jeden Fall dranbleibe und nicht wieder nach einer Woche sage, okay, jetzt schieben wir es mal wieder, wie es die letzten Jahre war, ganz weit nach hinten und du kommst schon klar und es ist ja auch eigentlich gar nichts passiert und es gibt viel Schlimmeres, andere leiden viel mehr. Sondern dass ich da irgendwie ein Stück weit realistisch bleibe und sage, okay, es geht jetzt einfach nicht anders und ich bleibe jetzt da dran und möchte das irgendwann in ein paar Jahren auch so richtig abschließen und einfach hinter mir lassen. Ja.
Ich wünsche dir von Herzen, Lena, dass dir das gut gelingen wird, dass du da auch gute therapeutische Unterstützung hast, dass du all diese Traumatisierungen für dich gut aufarbeiten kannst.
Dankeschön.
Gibt es noch Themen, Lena, über die wir noch nicht gesprochen haben, die dir noch sehr am Herzen liegen, die du gerne erwähnen möchtest?
Nee, ich glaube, ich habe den größten Teil gesagt, ja. Fällt mir jetzt so spontan nichts ein.
Dann würde ich tatsächlich die Geschichte, so wie sie ist, jetzt auch gerne für sich stehen lassen, weil ich sie so eindrucksvoll finde. Und ich denke, jede weitere Frage jetzt auch keinen Mehrwert mehr schaffen würde. Diese Geschichte, die du uns erzählt hast, wie gesagt, dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie du damit nach dieser kurzen Zeit auch jetzt umgehen kannst und dich diesen Themen stellst. Ich denke, dass diese Geschichte so für sich gut stehen bleiben kann.
Ja.
Dankeschön, Lena.
Danke auch.
Wir haben gerade Lenas Geschichte gehört. Nach der Aufnahme hat sie mir anvertraut, dass sie Sorge hat, die Zuhörenden könnten nicht verstehen, was sie so lange in dieser Beziehung hielt. Sie fürchtet, dafür verurteilt zu werden. Genau darum möchte ich auf einige Mechanismen eingehen, die Betroffene in solchen Beziehungen gefangen halten. Es sind Muster, die dazu führen, dass Gewalt ertragen, relativiert und am Ende sogar als eigene Schuld erlebt wird. Meine Bitte an dich, wenn dich Lenas Geschichte berührt hat, dann hinterlasse ihr einen Kommentar unter dieser Folge. Ein Wort der Ermutigung, ein Zeichen von Mitgefühl. Ich weiß aus vielen Gesprächen, Mails und Kommentaren, dass sehr viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Sie sind geblieben, obwohl Gewalt im Spiel war. Wenn du also Mut zusprichst, dann tust du das nicht nur für Lena, sondern auch für all die anderen, die ihre Geschichte teilen. Diese Stimmen sind wichtig und ich werde die Kommentare sehr gerne an Lena weiterleiten. Lenas Schilderungen zeigen besonders deutlich, wie Schuldumkehr funktioniert. Ihr Partner sperrte sie nach seinen Gewaltausbrüchen in den Keller. Nicht etwa, weil sie irgendetwas getan hätte, sondern damit sie sich beruhigen sollte. Dabei war er selbst der Auslöser. Dieses Vorgehen ist ein klassisches Beispiel für Gaslighting. Die Realität wird so verdreht, dass Lena irgendwann glaubte, sie sei verantwortlich für seine Ausraster. Sie dachte, sie müsse sich beruhigen, obwohl sie selbst diejenige war, die Gewalt erlebte. Die Dynamik der Schuldumkehr läuft so. Der Täter schiebt seine Aggressionen und Schuldgefühle auf die Betroffene ab. Für ihn hat das den Vorteil, weniger Verantwortung übernehmen zu müssen. Für die Betroffene bedeutet es, dass sie glaubt, allein für das Gelingen der Beziehung verantwortlich zu sein. Es ist ein perfides Spiel, das sie in ständige Selbstanklage zwingt. Was das Einsperren noch gefährlicher machte, war die völlige Entmachtung, die damit einherging. Freiheit und Selbstbestimmung wurden ihr genommen. Solche Handlungen sollen Angst erzeugen und den Widerstand brechen. Besonders perfide ist die vermeintliche Fürsorge. Der Partner behauptet, es sei zum Schutz oder Wohl der Betroffenen und in Wahrheit ist es blanke Kontrolle. Die Folgen für Lena waren, dass die Isolation Verzweiflung erzeugte, das Gefühl totaler Hilflosigkeit damit einherging und oft blieb ihr nur innerlich abzuschalten, um die Gewalt auszuhalten. Diese Dissoziation war kurzfristig ein Überlebensmechanismus, langfristig erzeugte sie aber eine tiefe Verletzung. Und damit nicht genug. Um ihre Gegenwehr noch weiter zu schwächen, mischte ihr Partner ihr heimlich starke Beruhigungs- und Schmerzmittel ins Essen. Diese Eskalation zeigt, wie systematisch Täter vorgehen können. Damit betäubte er sie, machte sie gefügiger und nahm ihr die Möglichkeit, sich zu wehren, Hilfe zu rufen oder zu fliehen. Lena berichtet, dass sie irgendwann ihre eigenen Schmerzen kaum noch spürte. Und ihr Partner hatte diesen Zustand bewusst herbeigeführt. Die Kombination aus Einsperren und Zwangsmedikation trieb sie weiter in die extreme Abhängigkeit von ihrem Partner. Wieder wurde ihr signalisiert, nicht er trägt die Verantwortung, sondern sie habe sich wie immer falsch verhalten. Das ist Schuldumkehr in ihrer extremsten Form. Besonders erschütternd für mich war der Gewaltausbruch während Lenas Schwangerschaft. In der Folge verlor sie das gemeinsame Kind. Studien zeigen übrigens, dass viele Frauen gerade in der Schwangerschaft erstmals oder verstärkt Gewalt durch ihre Partner erleben. Denn Schwangerschaft bedeutet Veränderung, Verantwortung und für manche gewalttätigen Männer den Verlust von Kontrolle. Sie reagieren dann möglicherweise mit Aggressionen, getrieben von Eifersucht oder Angst, die Aufmerksamkeit könnte nicht mehr nur ihnen allein gelten. Das ungeborene Kind wird dann zum Symbol einer Bedrohung für ihre Macht. Auch Lena spürte früh, dass er möglicherweise nicht positiv reagieren würde. Sie hatte Angst. Als sie ihm die Schwangerschaft mitteilte, war seine erste Antwort blanke Gewalt, massiver als je zuvor. Dieser Moment wurde aber zum Wendepunkt. An diesem Punkt begriff sie nämlich, dass er eine ultimative Bedrohung auch für ihr eigenes Leben war. Diese Erkenntnis gab Lena schließlich die Kraft zu handeln. Sie begriff, dass ihr Partner nicht nur gefährlich, sondern eine existenzielle Bedrohung für ihr Leben ist. Sie flieht, sie lässt alles zurück und beginnt an einem anderen Ort neu. Doch die Gewalt endet nicht. Er terrorisiert sie weiter mit Anrufen, mit Drohungen, mit dem ständigen Signal, dass er noch da ist, dass er sie findet. Er gibt ihr das Gefühl, niemals sicher zu sein. Was viele im Außen oft nicht verstehen, die Trennung beendet den Terror oft nicht. Und auch in diesem Fall, 10 Jahre nach der Trennung, zeigt sich hier ein typisches Muster toxischer Beziehungen. Der Täter wechselt zwischen Flehen, Weinen, Entschuldigungen einerseits und Drohungen bis hin zu Selbstmordankündigungen andererseits. Und das Ziel ist es, Lena in die alte Abhängigkeit zurückzuziehen, seinen Selbstwert zu regulieren. Viele Jahre versuchte Lena, die Erinnerungen an das Erlebte zu verdrängen. Sie beschrieb es so, als hätte sie einen Film gesehen, der nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun hatte. Aber als er sie wiederfand, wurde ihr klar, sie ist nicht in Sicherheit, sie wird es wohl nie sein. Was Lenas Situation noch schwieriger machte, war die Erfahrung mit mangelnder institutioneller Unterstützung. Verstärkt wurde diese Erfahrung also durch den Kontakt mit der Polizei. Sie hat versucht, Hilfe zu bekommen und es endete damit, dass sie sich allein und hilflos fühlte. Dieser Mangel an Unterstützung nahm ihr den Glauben, jemals geschützt zu werden. Und so war es auch, als er später wieder vor ihrer Tür, vor ihrem Haus auftauchte. Sie wich erneut ins Verdrängen aus. Denn sie hatte gelernt, auf Hilfe kann ich nicht zählen. Und das ist eine schreckliche Erkenntnis. Deshalb ist es mir an dieser Stelle wichtig zu betonen, es gibt Organisationen, die unterstützen. Wie zum Beispiel der Weiße Ring oder das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Wenn du selbst in einer ähnlichen Situation bist, dann bitte suche dir diese Hilfe. Sie ist da. Der Kreislauf der Manipulation hätte mit seinem Tod sein Ende finden sollen. Doch er tat es nicht. Denn das dramatische Ende von Lenas Geschichte zeigt, wie weit emotionale Erpressung reichen kann. Kurz vor seinem Suizid versuchte er sie mit Worten: Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn oder wenn du dich von mir trennst, bringe ich mich um, ein letztes Mal in Schuld und Verantwortung zu verstricken. Selbst im Tod bleibt seine Manipulation bestehen. Für Lena selbst war das Verdrängen lange eine Strategie, um handeln zu können und dem Zusammenbruch zu entgehen. Kurzfristig half es ihr, die Ängste und Schuldgefühle zu überstehen. Doch langfristig blieb das Trauma im Körper aktiv. Verdrängte Erinnerungen tauchen dann häufig in Form von Panikattacken, Albträumen oder Triggern wieder auf. Diese innere Spaltung, das Auseinanderdriften von verdrängtem und bewusstem Erleben, erschwert es, eine stabile Identität und gesunde Beziehungen aufzubauen. Der Weg aus diesem Teufelskreis führt nur über eines. Heilung bedeutet, dass Lena Schritt für Schritt all das aufarbeiten, ihre Gefühle zulassen und Schuldgefühle loslassen darf. Erst dadurch kann ein selbstbestimmtes Leben möglich werden. Und sie befindet sich heute in traumatherapeutischer Begleitung und beginnt diesen Prozess. Ich konnte hier im Nachgang zu Lenas Erzählung nur einige der Mechanismen beleuchten, die in ihrer Geschichte sichtbar wurden. Es sind längst nicht alle und nichts von dem, was ich ausgewählt habe, soll den Rest verharmlosen. Lenas Erfahrungen stehen für massive psychische und körperliche Gewalt, für Isolation, Kontrolle und permanente Machtausübung. Diese Geschichte zeigt deutlich, wie komplex und zerstörerisch häusliche Gewalt ist und wie systematisch Täter Kontrolle ausüben, bis Betroffene fast völlig gebrochen sind. Ich danke Lena von Herzen für ihr Vertrauen und ihre Offenheit, dass sie ihre Geschichte hier erzählt hat. Denn diese macht sichtbar, was sonst unsichtbar bleibt. Toxische Beziehungen sind komplex. Sie sind voller Mechanismen, die nach außen hin schwer zu durchschauen sind. Und es braucht Verständnis, Mitgefühl und professionelle Unterstützung, damit eine Heilung möglich wird. Ich wünsche Lena, dass sie weiterhin die Kraft findet, ihren Weg zu gehen und dass sie die Hilfe erhält, die sie verdient. Und auch dir danke ich. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Mit deiner Aufmerksamkeit hilfst du, solche Geschichten an die Menschen zu bringen, die sie gerade am dringendsten brauchen. Diejenigen, die noch mitten in der toxischen Beziehung stecken, die frisch getrennt sind oder die auf dem Weg sind, all das hinter sich zu lassen. Und damit diese Stimmen nicht im Verborgenen bleiben, brauche ich auch deine Unterstützung. Dein Like, dein Kommentar, dein Abo oder das Teilen dieser Folge können für andere ein wichtiger Hoffnungsschimmer sein. Ein Zeichen, dass sie nicht allein sind, dass es einen Ausweg gibt. Deshalb meine Bitte, leite diesen Podcast weiter, abonniere ihn, kommentiere ihn. Damit gibst du Menschen die Möglichkeit, die genau auf ein solches Signal warten, diesen Podcast zu entdecken. Ich lese auch sehr gerne deine Gedanken und Reaktionen. Was hat diese Folge in dir ausgelöst? Schreib es gerne in die Kommentare oder wenn du anonym bleiben möchtest, als E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de. Wenn du heute zum ersten Mal dabei bist, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin und ich begleite Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen und neue Wege zu finden. Über den Link in den Shownotes kannst du dir eine kostenfreie 30-minütige Ersteinschätzung zu deiner persönlichen Situation buchen. Wir sprechen dann ganz in Ruhe über deine Lage und schauen auf deine nächsten Schritte. Außerdem findest du auf meiner Webseite meine Mutpost. Das ist mein Impuls-Newsletter, der dich regelmäßig mit kleinen Denkanstößen, Selbstcoaching-Methoden und Inhalten aus meinen Coaching-Sessions begleitet. Speziell für Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Hast du selbst schon einmal überlegt, deine eigene Geschichte hier unter einem Pseudonym zu teilen? Ob aus einer Partnerschaft, aus der Familie, dem Job oder einer Freundschaft? Schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de und wir finden gemeinsam den richtigen Rahmen dafür. Für heute verabschiede ich mich. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen zur nächsten Folge wiederhören. Deine Jennifer.